Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger. Mit in der Leitung hoffe ich, dass ich auch Michael Habecker habe. Michael, bist du?
Ich bin da, Tom. Hallo, guten Abend.
Hallo Michael, es freut mich sehr, dich heute hier als Gast bei uns zu haben. Michael Habecker ist vielen Hörern von Radio Enlighten Next seit Jahren eigentlich schon bekannt, ist einer der prominentesten Vertreter von integraler Theorie in Deutschland, hat viel von Ken Wilber übersetzt, hat auch einige Bücher selbst, zwei Bücher selbst geschrieben. Und das letzte Buch, das du gemeinsam mit Sonja Student geschrieben hast, das liegt hier vor mir, Wissen, Weisheit, Wirklichkeit, Perspektiven einer aufgeklärten Spiritualität, hat uns auch den Anlass zu dieser Sendung gegeben, die wir über Aufklärung und Ken Wilbers Beitrag dazu machen wollten. Michael, mal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und ich würde dich einfach fragen, Aufklärung hat in dem Titel von eurem Buch und auch wenn man sich das Buch anliest, einen sehr prominenten Stellenwert. Jetzt ist Aufklärung eigentlich ein Begriff, den man mit Philosophien und Weltzugängen verbindet, die eher klassisch modern sind, die eher etwas mit Kant zu tun haben oder mit einem klassisch wissenschaftlichen Ansatz. Warum ist es dir, euch wichtig, hier den Begriff Aufklärung neu aufzugreifen?
Ja, die Idee dahinter ist die, dass wir uns überlegt haben, was kann man als einen Begriff nehmen für diese Suche, für diesen Durst der Menschen nach Wissen, nach Wirklichkeitserkenntnis, nach Wahrheit, nach Wahrhaftigkeit. Man kann auch sagen, nach Beziehung, nach Liebe sogar. Dieser Impuls, dieses Bemühen, mehr zu wissen, mehr zu erfahren. Und der historische Begriff der Aufklärung steht eben dafür, dass dort in dieser historischen Zeit, die verschieden datiert wird, aber wir haben jetzt mal uns an die Zahl 1500, das Jahr 1500 orientiert, dass da in dieser Zeit historisch besonders viel passiert ist. Und deswegen heißt diese Zeitepoche auf Aufklärung, aber es ist ja nicht nur da passiert, es ist, wenn man so will, von Anfang an passiert im Universum und es passiert auch jetzt und es geht immer weiter, diese Suche nach Erkenntnis und Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und in diesem Sinne verstehen wir Aufklärung und in diesem Sinne haben wir Aufklärung dann auch als Titel genommen.
Wenn man Aufklärung jetzt allgemein versteht oder sich dem allgemein verstandenen Begriff annähert, hat ja etwas mit Aufklärung zu tun im Sinne von, nicht direkt im Sinne von einer Aufklärung im spirituellen Sinn, wie du teilweise auch das mit Herzensqualitäten hier angesprochen hast, sondern eigentlich mit einem sehr rationellen, auch die äußere Welt verstehenden, teilweise materialistischen Weltbild, ist Aufklärung dieser Begriff, der sich aus dem 15. und dann im 17. Jahrhundert sehr stark entwickelt hat und der eigentlich gegen die Religion des Mittelalters sich gerichtet hat. Ist das der gleiche Aufklärungsbegriff, den du hier ansetzen möchtest, oder möchtest du den Aufklärungsbegriff hier anders verstanden wissen?
Ja, was du angesprochen hast, Tom, und das ist eben schon auch ein Teil dieses Aufklärungsprojektes, ist, dass auf diesem Entwicklungsweg und Bewusstwerdungsweg auch immer wieder Dinge schiefgehen, könnte man sagen, was natürlich hinterher immer auch leichter festzustellen ist. Und wenn zum Beispiel die Aufklärung auch einen materialistischen Geschmack hat, aus guten Gründen, also aus gut nachvollziehbaren Gründen, oder einen antireligiösen Geschmack, dann sind das genau Dinge, die wir mit dem gleichen aufklärerischen Impuls aber überwinden können als Einengungen und Absolutismen, wie wir sie heute nennen können, wo wir sagen können, da können wir heute ein Stück weiter schauen. Natürlich auch nur, weil uns großartige Männer und Frauen vorausgegangen sind. Aber wir nehmen diesen großartigen Impuls nach immer mehr Erkenntnis auch als eine Korrektur und sind natürlich auch bereit, uns selber zu korrigieren und wissen auch, dass in 500 Jahren Menschen wieder mit dem gleichen, sage ich mal, aufklärerischen Impuls oder Impuls nach mehr Wissen und Wahrheit, wie man sie es nennen mögen, auf uns heute zurückschauen und sagen, ja meine Güte, haben die das in 2011 nicht gewusst? Nein, wir haben es noch nicht gewusst. Es geht immer weiter. Also wir halten uns nicht an einem bestimmten Wissen fest und sagen, das ist jetzt um 1798 entstanden und das bleibt für alle Zeiten, sondern wir erlauben uns, im besten wissenschaftlichen Sinne immer wieder drauf zu schauen und zu gucken, aha, passt das noch oder können wir mittlerweile schon wieder ein Stück weiter schauen?
Wo denkst du denn, dass wir mittlerweile ein Stück weiter schauen können?
Also wir können, was wir jetzt oder was in dem Buch, worum wir uns in dem Buch bemüht haben, ist, dass wir zuerst einmal uns einen Überblick verschaffen können. Was ist denn überhaupt da? Auch durch unsere technologischen Möglichkeiten der Wissensvernetzung. Das ist ja vor 100 Jahren oder auch zu Beginn der historischen Aufklärung in der Form noch gar nicht möglich gewesen. Wenn man wissen wollte, was auf der anderen Seite der Welt passierte, musste man da hinreisen. Und heute genügt ein Knopfdruck. Also wir können heute schon mal alles oder vieles auf den Tisch legen. Mhm. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Und dann können wir heute drangehen und uns die Frage stellen, wenn dieses Universum ein wirkliches Universum ist und nicht ein Polyversum, also wenn dieses Universum wirklich auch ein Ganzes ist und nicht nur eine Ansammlung von Einzelteilen, wie hängen all diese Erkenntnisse, die im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende gesammelt wurden, wie hängen die möglicherweise zusammen? Und das ist natürlich eine Frage, die immer auch wieder gestellt wurde in der Vergangenheit und auch praktisch jeder anständige Philosoph und jede anständige Philosophin hat sich um sowas bemüht. Aber wir können sie heute auch wieder stellen und wir können sie heute natürlich stellen vor dem Hintergrund, dass uns das Wissen anderer Kulturen, Zeiten und Traditionen schon auf eine andere Weise zur Verfügung steht.
Was denkst du, ist der qualitative Unterschied, der jetzt möglich wird? Ich meine, du hast es angesprochen, der Informationszugang ist ein radikal anderer. Das Internet macht Geografie, ich sag mal salopp, überflüssig. Wir können Informationen von rund um den um dem Erdball in Sekundenschnelle bei uns im Wohnzimmer uns durchlesen. Wir sind vernetzt geografisch, wir sind vernetzt auch zeitlich, also wir wissen mehr denn je über die menschliche Geschichte. Wir haben ein enzyklopädisches Wissen zur Hand, das uns früher nie zugänglich war, das was so ein Laienprojekt wie Wikipedia zustande gebracht hat, ist im Prinzip die Enzyklopädisten, die ja einer der Hauptvertreter der französischen Aufklärung im 17. Jahrhundert waren, die würden ja vor Freude jubilieren, dass es so etwas gibt wie Wikipedia. All das hat natürlich hier wirklich kulminiert in einer neuen Integriertheit, in einer neuen Verbundenheit. Aber die Frage, die ich trotzdem an dich stellen möchte, inwiefern ist das nicht einfach nur eine Intensivierung der Aufklärung? Oder ist es vielleicht nur eine Intensivierung der Aufklärung, von der ihr sprecht? Oder kommen hier neue Qualitäten hinzu, die in der klassischen Aufklärung vielleicht im Hintergrund waren oder vielleicht sogar über Bord geworfen wurden?
Also zum einen denke ich, ist es eine Intensivierung, ja. Und gleichzeitig denke ich, dass wir eben, weil die Entwicklung voranschreitet, heute Dinge machen können oder Dinge sehen können, die in der klassischen Aufklärung noch nicht so gesehen werden konnten. Vielleicht, ich sage ein Beispiel, nehmen wir, was auffällt ist, und das ist nur allzu verständlich, wenn eine neue Erkenntnis gefunden wurde, dann wurde die leicht verabsolutiert. Man war begeistert, man hat gesehen, Mensch, wir haben das und das entdeckt, jetzt können wir damit alles erklären. Und es gab Wellen nach Wellen. Es gab zum Beispiel den Idealismus, eine wunderschöne Strömung, die versucht hat, die Welt von innen her zu verstehen. Ja, große und großartige Philosophien. Und dann kamen Leute, und ich nehme jetzt mal Hegel und Marx, weil das ist ja nun so ein richtig gutes Beispiel, dann kamen Leute, die haben gesagt, also ihr mit euren idealistischen Ideen, schaut doch mal hier in die materiellen Wirklichkeiten hinein, wie es den Menschen wirklich geht. Und dann kippte das Ganze gleich wieder ins andere Extrem und dann schaute man nur noch in Anführungsstrichen auf diese materiellen Wirklichkeiten und vergaß dabei, den Geist mitzunehmen. Und dadurch schlichen sich, wenn man so will, geistlose Leute, bemächtigten sich dieses wunderschönen emanzipatorischen Projekts von Karl Marx und machten daraus etwas ganz anderes. Und heute, um nur was Modernes zu nehmen, heute kann man immer besser das in das Gehirn hineinmessen und stellt fest, Mensch, das ist ja fantastisch, diese Kognitionsbiologie, wie das Gehirn sich da organisiert. Jetzt brauchen wir keine Meditation mehr, wir brauchen keine Psychologie mehr, wir brauchen nichts anderes mehr. Wir müssen nur noch verstehen, wie diese Selbstorganisationsprozesse im Gehirn laufen und dann können wir den Geist verstehen. Die neuen Geisteswissenschaften, so nennen sie genannt. Und wieder wird übertrieben, jetzt wird wieder alles andere über Bord geworfen und jetzt sagt man, jetzt haben wir es endlich und sowas immer. Mal war es die Verhaltensforschung, die gesagt hat, wir sind ja alles konditionierte Wesen, wir müssen überhaupt nichts mehr anderes verstehen, wir müssen nur noch unser Verhalten verstehen und verstehen mit den Menschen. Dann kam wieder mal eine idealistische, zum Beispiel New Age-Strömung, wo man gesagt hat, jetzt gehen wir mal wieder nach innen und wir müssen nur fühlen und schaffen uns selber unser Bewusstsein, die Welt. Und dann kam die Systemtheorie und hat gesagt, vergesst die einzelnen Dinge und Menschen, das sagt überhaupt nichts, wir müssen nur das System betrachten. Dann kamen die Konstruktivisten, die haben gesagt, Leute, ihr habt ja alle keine Ahnung, euer Bewusstsein ist samt und sonders konstruiert, wir müssen die Konstruktion verstehen und so weiter und so fort. Und was wir jetzt, ich will nicht sagen, was wir jetzt angehen können, so möchte ich es mal nennen, ist, dass wir sagen können, wie können wir all diese großartigen Wahrheiten, da ist ja was dran, das waren ja keine Dummköpfe, das waren ja ganz, ganz wunderbare Menschen, wie können wir alle diese Wahrheiten nutzen, ohne sie zu verabsolutieren? Ohne sie zu verabsolutieren. Wo ist die Größe all dieser Erkenntnisse, wo sind die Grenzen und wie passt das zusammen? Und das versuchen wir in diesem Buch zu beschreiben mit Ken Wilbers Methodenpluralismus. Das ist ein Versuch von Ken Wilber, das genau herauszufinden. Wie können wir alle Erkenntnismethodiken der Menschheit auf den Tisch bringen und drei Dinge dabei sehen. Wo ist die Größe jeder dieser Erkenntnismethodik? Ob Meditation, ob Naturwissenschaft, ob Sozialwissenschaft? Wo ist die Grenze aber auch? Was kann ich dadurch nicht jeweils sehen? Und wie passt das zusammen?
Gut, da möchte ich auch gerne einhaken. Ist ja ein tolles Wort, Methodenpluralismus. Was wollen wir uns darunter vorstellen?
Ja, wenn wir alles das, was Menschen entwickelt haben, um irgendeine Art von Erkenntnis zu finden, wenn wir das und das auch dokumentieren oder beschreiben als eine Methode nehmen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, wenn du wissen willst, wie es in dir aussieht, dann setz dich mal ruhig hin und schau mal nach innen. Das wäre eine Methode. Mhm. Meditation jetzt im allgemeinen Sinne. Oder wenn du wissen willst, wie eine Zelle aufgebaut ist, dann nimm ein Mikroskop und schau mal dahin durch. Mhm. Oder wenn du wissen willst, was zwischen zwei Menschen gerade abläuft, dann musst du deren Beziehung, deren Bedeutung studieren. Hermeneutik, wie kommt Sinn und Bedeutung zustande? Wie wird aus Schall, den ich jetzt gerade produziere, Sinn und Bedeutung zum Beispiel? Mhm. Das ist auch eine Untersuchungsmethodik. Und der Methodenpluralismus tut er es allemal auf den Tisch und sagt, nichts wird ausgeschlossen. Wir tun alles mal auf den Tisch. Und dabei bleibt es aber nicht. Das wäre ein wirklicher Pluralismus, der in der Vielfalt bleibt, sondern man guckt und schaut, gibt es einen Gesamtzusammenhang? Und den gibt es in der Tat, jedenfalls hat Wilbert sowas gefunden und hat gesagt, alle diese Methoden haben eins gemeinsam, sie sind irgendwie perspektivisch. Also zum Beispiel die Meditation, die Introspektion, eine Ich-Perspektive, eine subjektive Perspektive, die ich einnehme. Mhm. Dann gibt es eine nach außen schauende Perspektive, in S-Sprache beschreibe ich zum Beispiel äußere Dinge. Und über diese Perspektiven können wir dann diese Methoden zusammenführen. Wir können zum Beispiel sagen, aha, wenn ich was über die Innenseite eines Menschen wissen will, dann nehme ich diese subjektiven innerlichen Untersuchungsmethoden. Wenn ich was über die Beziehungsseite von Menschen nehmen will, dann muss ich intersubjektive, also Beziehungsuntersuchungsmethoden nehmen, die immer mindestens zwei oder mehrere Bewusstseine mit berücksichtigen. Und wenn ich über die Außenseite etwas wissen will, und zwar über Zusammenhänge, dann nehme ich zum Beispiel die Systemtheorie. Und wenn ich über Einzeldinge etwas wissen will, dann nehme ich vielleicht die Physik oder die Chemie.
Ich würde gern da ein bisschen verweilen,
ja.
Weil ich glaube, dass wir hier ja auch in einem Kernstück sowohl eures Buches angekommen sind, als auch im Ansatz von Ken Wilber. Und du hast es ja schön angedeutet, auch wenn du sehr schnell durchgegangen bist. Wenn ich meditiere, nehme ich eine bestimmte Perspektive ein. Und um einfach nur das zu wiederholen, was du gesagt hast, wenn ich meditiere, bin ich, und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, in einem Ich-Raum. Ich bin, und das eigentlich ist das sonst nichts außer ich bin. Wenn man wirklich meditiert. Und du hast als Gegensatz zum Beispiel die Gehirnphysiologie genommen. Und die Gehirnphysiologie hat natürlich den schönen Vorteil, dass sie insofern ja ganz nah an der Meditation dran ist, als sie zumindest ihrer Möglichkeit nach genau das studieren kann, was in der Physiologie meines Kopfes, nämlich in meinem Gehirn, so an zum Beispiel elektrischen Vorgängen passiert, wenn ich zum Beispiel meditiere. Und das, was du sagst, ist, und wenn ich dich richtig verstehe, bezieht sich das eben auf diesen Methodenpluralismus. Wir reden, es passiert das Gleiche, nämlich jemand meditiert. Dieser jemand kann ich sein. Und das ist eigentlich ein ganzer Vorgang. Jemand meditiert. Punkt. Und auf dieses jemand meditiert kann ich jetzt eine bestimmte Perspektive, einen bestimmten Blickwinkel einnehmen. Wenn dieser jemand ich bin, kann ich eben in diesen Ich-Raum reingehen. Aber ich kann mir eben auch in dem gleichen ganzheitlichen Vorgang, jemand meditiert, nämlich ich, ins Mikroskop schauen und sehen, Moment mal, da passiert ja das und das und das. Und das ist eine andere Perspektive. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagt der Methodenpluralismus, den Ken Wilber hier propagiert und den ihr versucht, in dem Buch auch darzustellen, nichts anderes, Moment, wir brauchen ja gar nicht miteinander streiten, die jetzt nur Interesse haben, zu schauen, was passiert in der Meditation, und die nur Interesse haben, zu schauen, was passiert hier im Gehirn. Wir schauen ja auf das gleiche Ding, nur auf eine andere Art und Weise, nämlich in einer Ich-Perspektive und in einer S-Perspektive. S-Perspektive meint einfach, dass ich Dinge anschaue, nicht mich, sondern Dinge, esse. Aber im Prinzip ist es der gleiche Vorgang und verschiedene Perspektiven und jeder hat Teile dieses Ganzen im Blick. Ist das, was gemeint ist?
Ja, das ist wunderschön. Und das ist auch der aufklärerische Gedanke, wenn man dieses Wort da hineinbringen möchte, dass wir jetzt den Streit oder auch die Auseinandersetzungen um wer hat Recht oder wer hat mehr Recht, dass wir die jetzt überwinden können, indem wir sagen, alle diese Perspektiven sind gleichwertig, aber nicht gleich und eröffnen uns unterschiedliche Aspekte von ein und derselben Situation. Mhm. Es ist ein und dieselbe Situation. Der Meditierende oder die Meditierende ist zum einen ein bewusstes Wesen, ein psychisches Wesen, auch ein strukturiertes Wesen. Das ist auch sehr interessant. Das Bewusstsein hat nicht nur Inhalte, sondern auch Strukturen. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Unterscheidung, mhm. wo zum Beispiel die spirituellen Traditionen viel von der modernen Psychologie lernen können. Mhm. Und umgekehrt, dass die Bewusstseinsinhalte nicht einfach nur gegeben sind, sondern dass sie ein Stück weit strukturiert sind. Also das kann man schon mal unterscheiden auf der Innenseite. Und dann spielt aber auch die Physiologie und Biologie eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Der Geist schwebt nicht, jedenfalls unser menschlicher Geist, metaphysisch über den Wassern, sondern ist verankert in Materie, in Grobstofflichkeit, in selbstorganisierenden Prozessen im Körper. Und das ist auch ganz, ganz spannend und interessant. Aber es ist immer wichtig zu schauen, wenn ich wirklich wissen will, wie fühlt sich etwas von innen an, dann muss ich von der Außenseite auf die Innenseite wechseln. Und wenn ich wissen will, wie ist die Entsprechung auf der Außenseite, dann kann ich nochmal 50 Jahre meditieren, das werde ich nie sehen. Aber wenn ich einmal durch ein Mikroskop schaue oder durch einen Scanner, dann sehe ich das mit einem Blick. Und das ist eben das, was ein bisschen noch, wo mir sehr auffällt, wie wir noch sehr stark materialistisch sind. Wenn man sich Wissenschaftssendungen im Fernsehen anschaut, die kommen alle ausnahmslos von der Außenseite. Mhm. Und das Raffinierte ist, dadurch, dass das alles zusammenhängt, kommt eine Wissenschaftssendung über Liebe oder über Gefühle. Und was findet man da? Gehirnforschung, Physiologie, chemische Prozesse. Mhm. Und das ist auch interessant. Mhm. Aber es kommt keiner auf die Idee, jedenfalls in diesen Sendungen, mal eine Sendung zu machen, Wissenschaft über die Phänomenologie der Liebe. Also wie beschreibt man das? Wie kommt das? Gibt es natürlich, also das gibt es dann in Talkshows oder in anderen Sendungen, aber es hat nicht, die Geisteswissenschaften sind unterrepräsentiert, ganz stark unterrepräsentiert. Ja, wenn man sagt, Meditation ist eine geisteswissenschaftliche Untersuchung. Ja. Das ist, ja, also, aber wenn ich jetzt zu einer Universität gehe und sage, guten Tag, ich möchte gerne Meditation studieren, da will ich erstmal Schwierigkeiten haben, vielleicht im Lehrplan was zu finden. Also das tritt dann auch hervor, dass man sieht, aha, was ist denn in einer Gesellschaft los? Wo setzt eine Gesellschaft die Schwerpunkte? Welche Perspektiven sind gerade schwerpunktmäßig in? Wenn wir, was weiß ich, vor 300 Jahren im akademischen Betrieb gewesen wären, zur Zeit des deutschen Idealismus, da wären wir sehr stark geisteswissenschaftlich ausgerichtet worden. Heute wiederum ist das sehr stark Naturwissenschaft. Das ist nicht schlecht, aber bitte, bitte, wir müssen das ausgewogen hinbekommen. Wir müssen schauen, dass wir wirklich gerade diese inneren Aspekte nicht nur über die Außenseite erfahren, so interessant das alles ist, sondern auch mal unmittelbar uns selber hinsetzen und wirklich spüren, was ist jetzt da eigentlich los.
Ich würde dem gerne auch noch weiter nachgehen, weil ich glaube, das ist auch in dem Zusammenhang von unserem gemeinsamen Interesse an Spiritualität einfach ein ganz spannender Punkt, nämlich an der Frage, wie kann man denn aufgeklärt über Spiritualität reden? Und natürlich, um es vorweg zu schicken, über diesen Methodenpluralismus kann man noch viel mehr sagen, weil es gibt nicht nur dieses Innen und Außen, sondern du hast es ja auch schon angedeutet, es gibt eben auch dieses Struktur- und Einzelelement davon. Ken Wilber spricht ja von den vier Quadranten. Wir wollen jetzt nicht in diese ganzen Details des Modells hineingehen, weil das einfach auch den Rahmen dieser Sendung sprengen würde. Aber nur damit es erwähnt ist, dass wir hier wirklich nur ganz ein paar Elemente herausgreifen und sie näher anschauen. Aber was ich so spannend finde, ist einfach die Tatsache, dass ich sagen kann, Moment mal, das hat eine Innenseite und das hat eine Außenseite. Und die ganze Naturwissenschaft, die ja so sehr stark auch unseren Wissenschaftsbegriff prägt, wie du richtigerweise betont hast, gerade auch auf den Universitäten, die kann das Phänomen Meditation nur von außen betrachten. Und sie hat mit dem, was sie macht, überhaupt nicht Unrecht, aber wir müssen uns klar sein, und ich glaube, dass das genau, jedenfalls habe ich das bei der Lektüre eures Buches auch so gesehen, dass das euer Anspruch ist, hier Aufklärung weiterzutreiben, zu sagen, Moment mal, wir müssen sehen, wenn ich in die Innenperspektive gehe, gehe ich in eine andere Perspektive. Hier sind andere Methoden angesagt. Hier ist eine, ich bin in einer anderen Welt. Die Innenwelt ist nicht die Außenwelt, aber ich kann beide Welten aufklärerisch, wissenschaftlich sehr ernst nehmen. Es ist ja interessanterweise, und das möchte ich auch nur streifen, gerade im deutschen Kontext so, dass wir im Gegensatz zum anglikanischen Kontext ja den Unterschied zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaften haben, der eigentlich genau das anspricht. Was im Angelsächsischen überhaupt nicht sprachlich nicht da ist. Da ist Wissenschaft ident mit Naturwissenschaft. Und was du sagst ist, wir können anders über Meditation reden, nämlich aufklärerisch, nicht nur dogmatisch, mittelalterlich, um einfach so Schlagwörter hier zu bringen, wenn wir ernst nehmen, dass wir hier in einem bestimmten Phänomenbereich sind, der anders ist als der Objektbereich der Naturwissenschaften. Und wenn ich das ernst nehme, kann ich hier eine innere Wissenschaft entwickeln, auch eine Meditationswissenschaft, die einfach ernst nimmt, was passiert, wenn ich mich hinsetze und schweige. Und das einfach ernst nimmt und dann auch ernst nimmt, was hier an Forschungsergebnissen von Jahrtausenden Jahren von Meditation vorhanden ist und das empirisch überprüft. Und Ken Wilbers Argument ist ja, dass das genauso empirisch ist, wie das Empirische der nach außen gerichteten Objekte. Es sind nur die Phänomene der Innenwelt. Und wenn uns gelingt, das zu verstehen, dass es diese zwei Welten gibt, die einander bedingen. Es ist ja nur die Außenseite und die Innenseite desselben. Dann können wir eine höhere Form eines aufgeklärten Gesprächs führen, dass solche Phänomene wie Spiritualität in einer aufgeklärten Weise wieder ernst nimmt.
Ja,
da finde ich den Wert eures Buches, weil ich glaube, wenn wir uns darüber verständigen, können wir in einer sehr nicht esoterischen Weise über sehr tiefe Dinge reden. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das auch das Anliegen war, so ein Buch zu schreiben?
Ja. Wir sind zutiefst überzeugt, wenn wir es nicht schaffen, die Brücke zwischen, ich sage jetzt mal, all diesen innerlichen Erkenntnissen und den Wissenschaften zu schlagen, dann weiß ich nicht, wie wir überhaupt irgendwo hingelangen wollen. Mhm. Es muss im öffentlichen Diskurs jetzt, ich meine, privat kann das immer klar sein und man macht es, aber in der Öffentlichkeit, wenn ich diese inneren Themen mehr in den Vordergrund rücken, verstehen wir nicht, was passiert. Und ich möchte auch nur noch ein einziges Beispiel nehmen aus dem gesellschaftlich-politischen Bereich, und das ist, was mit Griechenland passiert. Die Diskussion, wenn wir nicht verstehen, was passiert gruppendynamisch mit einem Volk, wenn es in einer solchen Situation ist, psychologisch, wenn es sparen muss, wenn Wut ist, wenn Dinge nicht aufgearbeitet sind, oder die Bewältigung der Schuldenkrise hat nicht nur eine funktionale Seite. 80% der Diskussionen in der Öffentlichkeit oder 90% gehen um Gelder, die hin und her geschoben werden. Und das ist natürlich auch wichtig. Also diese ganze systemische Bearbeitung dieser Dinge ist auch wichtig. Aber die Psychodynamik der Menschen und was da passiert und das zu verstehen, das ist mindestens genauso wichtig. Und wenn wir das nicht verstehen, dann können wir mit solchen Krisen auch nicht umgehen. diese äußere Systembetrachtung reicht nicht aus. Wir müssen eintauchen in das Bewusstsein, wir müssen uns empathisch einfühlen, wir müssen versuchen zu verstehen, was passiert in den Menschen, was passiert zwischen den Menschen. Und dann versuchen, daraus eine gute Lösung zu finden, die ich auch nicht weiß, aber ich weiß, die Perspektive ist wichtig. Die Perspektive ist ganz, ganz, ganz wichtig, gerade in Krisenzeiten. Und das hat auch wieder mit Innerlichkeit und Bewusstsein und Gruppendynamik zu tun. Also und da nützen Prozessperspektiven erstmal nichts.
Ich würde gern erstmal einfach, dem kann ich nur wirklich ganz zustimmen. Und es ist einfach entscheidend zu sehen, wie solche Prozesse nur dann wirklich von allen Perspektiven her verstanden werden kann, wenn diese Innenseite und auch in allen Dimensionen dieser Innenseite wirklich auch mitgedacht werden. Und ich möchte gern hier auch die Brücke schlagen zur gegenteiligen Dynamik. Nämlich, wenn wir über Spiritualität reden, gerade in unserem postmodernen Kontext, reden wir meistens über innere Erfahrungswelten. Und das ist auch vollkommen legitim, weil diese inneren Erfahrungswelten primär mal das sind, was sich in einer spirituellen Praxis auftut. Ich erfahre eine Tiefe, eine Weite, eine Einsicht, die Teil meines Innenlebens ausmacht und auch mein Innenleben vorerst mal radikal bereichert. Jetzt hat jemand wie Andrew Cohen zum Beispiel, auch angeregt durch Ken Wilber, gesagt, ein integrales Verständnis von Spiritualität kann nicht um das Faktum herum, dass etwas, das innen wahr ist, sich auch im Außen als wahr darstellen muss. Das heißt, wenn jemand wirklich eine tiefere spirituelle Erfahrung hat, muss sich das in der Art und Weise, wie sein oder ihr Leben gelebt wird, auch irgendwo ausdrücken. Spiritualität kann nur dann integral sein, wenn sie den Erfahrungsbereich überschreitet und sich in einer anderen Art und Weise des Miteinanderlebens darstellt. Also sowohl im Individuellen als auch im Kollektiven. Das heißt, ich muss mir anschauen, inwiefern ist Spiritualität, das, was wir in spiritueller Praxis uns arbeiten, etwas, um es ganz nach Ken Wilber zu sprechen, was sich auch in den rechten Quadranten ausdrückt. Und interessanterweise ändert sich hier dann auch der Diskurs, weil dann sprechen wir eben nicht mehr von spirituellen Erfahrungen, sondern hier wird der Diskurs ethisch, nämlich die Frage, wie sollen wir leben und was wird wirklich ausgedrückt und von welchem Platz leben Menschen. Und auch diese Kehrseite, glaube ich, kann man nur wirklich verstehen, wenn man ein integrales Verständnis von Kultur, Spiritualität, Innen und Außen hat. Willst du dem so zustimmen oder was ist deine Sichtweise auf diese Frage, die sich hier umgekehrt stellt, inwiefern eben Spiritualität etwas ist, das auch klar sowohl im Objektbereich, also was für ein Mensch bin ich, als auch im Struktur, welche Kultur bilden wir miteinander, ausdrücken muss?
Ja, sehr, sehr, Tom. Wenn es so ist, dass Form nichts anderes ist als Leerheit und Leerheit nichts anderes ist als Form, wie es im Herzsutra beschrieben ist. Mhm. Wenn das stimmt, wenn also die Wirklichkeit diese Art von Nicht-Dualität hat, dann macht es keinen Sinn, sag ich mal, die Form liegen zu lassen. Man lässt dann die Hälfte der Welt oder des Göttlichen, wie immer man möchte, man ignoriert das. Das kann nicht, so kann das nicht gemeint sein. Und dann geht es wirklich darum, wie bringen wir in dieser Form diese so unglaubliche Erkenntniswirklichkeit, von der alle Mystikerinnen und Mystiker uns erzählen, traditionell und modern, wie bringen wir das in dieser Form zum Leuchten, zum Strahlen, zum sich entwickeln? Und das ist integrales Handeln oder inspiriertes Handeln oder ja, evolutionärer Impuls. Und das hat natürlich eine Innen- und eine Außenseite und eine individuelle und eine kollektive Seite. Und am besten, denke ich, kommt das wirklich zum Ausdruck, wenn wir wiederum alle diese Aspekte mitnehmen. Weil wenn wir einen davon auslassen, holt es uns immer wieder ein. Und deswegen ist das Handeln so wichtig, deswegen ist das zum Ausdruck bringen so wichtig. In uns selber, in unserer Beziehung und ganz konkret in der äußeren materiellen Welt, in den Formen, in den Institutionen, in den Strukturen, in denen wir leben.
Genau.
Also das, ja, du hast es wunderschön beschrieben.
Ihr macht es ja auch in 2 Wochen in Nürnberg exakt dazu auch eine Tagung, die ja eben integral Handeln, Lösungen für eine komplexe Welt nennt, wo, ja, ich nehme mal an, genau das Thema sein wird.
Ja, ja. Wir hatten, du erinnerst dich vielleicht auch auf den Tagungen, ja immer wieder das Thema, gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, wo ja Handeln auch teilweise eine ganz schreckliche, eine ganz furchtbare Ausprägung hat und sind praktisch von allen Seiten ermutigt worden, zu sagen, ihr könnt deswegen jetzt nichts tun, ihr müsst etwas tun, aber jetzt eben auf eine andere, bessere, integral informierte Weise. Und jetzt, sage ich mal, sind wir so weit, dass wir dieses Thema ganz oben auf der Tagesordnung haben und sagen, jawohl, wir haben jetzt wirklich eine gute Basis, eine fundierte Basis, von der aus wir bei allen Fehlern, die auch da passieren und passieren können und auch passieren werden, dass wir doch jetzt aber sagen, wir können zumindest sicherstellen, dass wir die großen Bereiche, um die es geht, Innerlichkeit, Zwischenmenschlichkeit, Äußerlichkeit und den Entwicklungsaspekt, der auch ganz wichtig ist, von welcher Ebene aus passiert überhaupt etwas, dass wir das jetzt auf dem Bildschirm haben, dass wir das jetzt im Bewusstsein haben und so zumindest die Dinge, die in der Vergangenheit so fürchterlich schiefgelaufen sind, nicht mehr wiederholen müssen.
Absolut.
Und das wollen wir dann auf dieser Tagung auch miteinander leben.
Wir werden am Schluss der Sendung noch mal ganz kurz auf diese Tagung zurückkommen. Jetzt möchte ich gern, nachdem wir auch die Zeit schon ein wenig überschritten haben, die Sendung aufmachen für unsere Zuhörer und hier kurz auch die Telefonnummer noch mal durchgeben, mit der Sie oder ihr uns hier im Studio erreichen könnt. Die Telefonnummern wären für Deutschland 0234 543 9810, für Österreich 0126 505 40 und die Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode für alle drei Länder gleich ist 92 54 32 und die Raute-Taste. 92 54 32 und die Raute-Taste. Wie immer könnt ihr euch auch per E-Mail einbringen. Wir haben allerdings heute eine technische Schwierigkeit mit unserem E-Mail-Server und deswegen eine andere E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse, mit der Sie uns heute hier im Studio erreichen können, heißt Radio Enlighten Next in einem Wort, also Radio Enlighten Next at yahoo.de. Radio Enlighten Next at yahoo.de. Unsere normale E-Mail-Adresse erreicht uns heute nicht, aber mit radioenlightennext@yahoo.de können Sie uns per E-Mail hier Fragen stellen. Und ich schaue mal, ob die Leitung schon offen ist und ob schon jemand in der Leitung ist, der sich in das Gespräch mit Michael Habecker einbringen möchte. Die Leitungen sind, da bin ich gerade noch mal aufmerksam gemacht worden, generell mal stumm geschaltet. Das heißt, wie immer, mit Stern 6 können Sie das Telefon freischalten und mit Stern 6 nach dem Gespräch das Telefon wieder stumm schalten. Das heißt, am Anfang mit Stern 6 machen Sie das Telefon frei.
Ja, hallo, ich würde gerne eine Frage stellen in Bezug auf das Buch, wie der Michael das vorgestellt hat. Also vielen Dank erstmal für dieses so sehr spannende Gedankenaufzählung, also dieser Gedankengang. Und so wie ich verstanden habe jetzt, geht es darum, dass die inneren Erfahrungen und die äußere Messbarkeit so in ein System zusammenzubringen, dass beides ein Phänomen beschreiben kann und so eine Gleichberechtigung der Anschauung sein kann. Und du hast das genannt, mit unterschiedlichen Perspektiven einnehmen. Und ich habe da eine Frage einfach aus meiner Kenntnis der Anthroposophie. Wie bedingen sich diese beiden Seiten der Wirklichkeit? Oder du hast sogar von mehr als zwei gesprochen. Und also sind es einfach als würde man von sozusagen das Ganze aus verschiedenen Seiten anschauen, oder sag ich mal, die Frage, die sich mir ergibt, gibt das dich dann hinterher ein Komplex von Antworten? Wie ergibt sich daraus eine Antwort? Also um das simpel zu, oder ein Beispiel dazu zu nehmen, wenn man die Geschichte der Menschheit anschaut, dann kann man äußere Begebenheiten anschauen, dann kann man sehen, was haben die Menschen innerlich erlebt. Es gibt viele Perspektiven, aber wie gibt das Ganze eine Signatur?
In der Welt der Formen, und wir bewegen uns bei all dem in der Welt der Form. Also bei all diesen Beschreibungen, die irgendeine Art von Charakteristik haben, sind wir in der Welt der Formen und nicht in dieser Leerheit oder Absolutheit, von der ja die spirituellen Traditionen sprechen, die zwar alle Formen durchdringt, aber selbst eigenschaftslos ist. Also wenn wir von all diesen Perspektiven reden, dann sind wir immer in der Welt der Form und wir haben immer eine bestimmte Sicht, zum Beispiel auf einen Menschen. Was ist ein Mensch? Ein Mensch ist ein innerliches Wesen oder ein beseeltes Subjekt, könnte man sagen. Das ist eine Perspektive. Gleichzeitig ist ein Mensch ein psychologisches Wesen. Gleichzeitig ist ein Mensch ein biologisches Wesen. Was ist der Mensch? Er ist ein soziales Wesen oder sie. Es ist die Fülle und Vielfalt und das Miteinander all dieser Perspektiven. Und das ist die umfassendste Sicht, die ich mir vorstellen kann. Und aus diesem Halten, denke ich, dieser verschiedenen Perspektiven ergibt sich dann ein tiefergehendes, ein besser das Menschsein durchdringendes Bild vom Menschen. So erlebe ich das oder so fühle ich das, seit ich mich selber innerlich mehr fühle, seit 20 Jahren, wo ich damit begonnen habe, fühle ich mich mehr als ganzer Mensch. Und gleichzeitig weiß ich um meine biologische Konditioniertheit. Also ich kann für mich ganz persönlich sagen, dass und durch mein In-Beziehung-Sein kriege ich auch wieder Aspekte von mir mit. Und dadurch lerne ich jeden Tag ein Stück weit mehr von mir und nähere mich damit einem... Es ist nichts Statisches, es ist, so erfahre ich das, das wird sehr, sehr, sehr lebendig, das Leben dadurch. Immer wieder kommen neue innere Aspekte hoch, immer wieder erfährt man mehr über sein Verhalten durch die Rückmeldung von anderen. Dann passieren in Beziehungen wieder Dinge, die anders sind. Also ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Gesamtbild beschreibt, aber für mich ist es etwas auch im Werden.
So ja, also meine Frage ging dahin, sag ich mal, in der Anthroposophie habe ich das so erfahren, dass man durch dieses Zusammenschauen von Äußeren und Inneren dann aber doch die Frage entsteht an der Vielheit, wie, wenn man alle diese Phänomene wie anschaut gleichwertig, gibt es nicht ein etwas, was hinter den Dingen diese Dinge selbst wirkt? Gibt es nicht eine Signatur, die wirklicher ist, die letztlich der Erreger ist der Dinge? Und jetzt nicht animistisch gedacht, aber dass es etwas, also dass es einen tiefen Unterschied gibt in den Anschauungen. Oder wenn ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe, es scheint, als ob dadurch, dass ich sehr viele sehe, einfach immer mehr und mehr erfahre. Also wo entsteht einfach durch das Mehr ein größeres Bild des Ganzen, oder gibt es auch eine tiefe Dimension im Sinne einer Einheitlichkeit oder einer Signatur einer Sache?
Also diese tiefen Dimensionen, das ist ja die klassische Aufgabenstellung der meisten Mystikerinnen oder Mystiker, so wie ich es verstehe, dass sie gesagt haben, alles, was wir erleben, ist Veränderung. Ja, wenn wir nach innen schauen, verändert sich alles ständig, kommt und geht was. Wenn wir nach außen schauen, verändert sich, gibt es irgendetwas, was sich nicht verändert. Und dann, der Legende nach, ist jemand, hat sich mal unter einen Baum gesetzt und hat gesagt, ich stehe hier nicht eher auf, als bis ich dieser Frage auf den Grund gegangen bin, was übrigens auch für mich eine geisteswissenschaftliche Untersuchung ist. Und dann ist er zu dem Ergebnis gekommen, es gibt sowas. Und das ist eben diese Seinsgrund, Absolutheit, Tao, wie immer man das nennen mag. Also diese ursachenlose Ursache, aus der alles entsteht und vergeht in der Sprache der Mystiker. Das wäre die eine Sache. Das Zweite, wenn ich dich richtig verstanden habe, das geht so in Richtung mehr nach diesen Urprinzipien oder diesen Grundprinzipien, aus denen heraus das Ganze kommt, oder wie ist dieser Kosmos überhaupt in die Manifestation gekommen? Was gibt es da für Grundprinzipien oder Archetypen? Und das ist natürlich auch etwas, was sich in allen Erkenntnisdisziplinen durchzieht, dass man sagt, wir möchten das Wesentliche verstehen. Was bedeutet Menschsein oder nach welchen Regeln funktioniert der Kosmos? Und das kann man wiederum auch in allen Erkenntnisdisziplinen vorantreiben, dass man zum Beispiel nach Urprinzipien sucht und forscht. Oder die Mathematik zum Beispiel, Regeln, die offenbar so alt sind wie das physische Universum und auch die Naturgesetze.
Michael.
Aber auch die psychologischen Gesetze, die zum Beispiel Menschen bedingen.
Michael, wenn ich da nachhaken darf.
Bitte.
Weil du hast etwas sehr fast nebenbei salopp gesagt, was eigentlich ziemlich ungeheuerlich ist. Und ich möchte diese Ungeheuerlichkeit nicht so ganz einfach vorbeiziehen lassen. Du hast nämlich schon am Anfang deiner Ausführung gesagt, wie diese Gesamtheit, die du beschrieben hast, eine Gesamtheit von Perspektiven ist. Und wenn man dem wirklich nachgeht, und das ist ja auch Keynes Zugang, dass alles eigentlich nur eine Ganzheit von Perspektiven ist. Ken Wilber geht ja sogar so weit, er hat ja früher davon gesprochen, dass das ganze Universum aus Holons besteht. Und ich möchte gar nicht eingehen, was damit gemeint ist, aber er hat sich ja insofern in seinem eigenen Denken weiterentwickelt und gesagt, nee, da ist die präzisere Ausdrucksform, alles sind Perspektiven.
Ja.
Und was daran meines Erachtens so ungeheuerlich ist, wenn alles Perspektiven sind, Perspektiven existieren nur im Bewusstsein.
Ja.
Perspektiven können nur vom Bewusstsein wahrgenommen werden. Und da gibt es Perspektiven auf Objekte, da gibt es Perspektiven auf Innenwelte und Perspektiven auf Strukturen und Perspektiven. Aber es ist eine ungeheuerliche Symphonie von Perspektiven, die Gesamtheit des Universums ausmachen. Was, wenn man das reinlässt, schon eine unheimlich spirituelle Welt aufmacht. Weil du sitzt mitten in einem multiperspektivischen Bewusstsein und nichts anderem. Selbst wenn du auf der materielle Welt blickst. Das ist das eine, was ich so ungeheuerlich finde. Und das andere ist, und das geht ein bisschen auch auf die Fragestellung der Hörerin ein, dass da nichts anderes als Perspektiven sind. Also da ist nichts, was Ken sagen würde, was metaphysisch vorgegeben ist, was schon da ist, sondern selbst die tiefen Strukturen, selbst das Tiefste dessen, sind Perspektiven. Das heißt, da ist nichts Vorgegebenes, sondern alles ist insofern auch in ein tätiges Universum eingebunden, weil diese Perspektiven ja eingenommen werden müssen. Und das gibt dem Universum was unheimlich Offenes, weil das Universum ist so groß wie die Perspektiven, die eingenommen werden können. Und das ist das, wo ich mir denke, da ist so eine tiefe spirituelle Einsicht, wenn Ken Wilber das formuliert, und gleichzeitig so etwas radikal nicht-metaphysisches. Und wie die zwei Dinge zusammengehen, finde ich einfach phänomenal. Ich wollte es einfach noch dazu gesagt haben und bin neugierig, ob du das auch so als Ken Wilber-Kenner so sehen würdest. Aber ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
Ja, danke, Tom. Das bringt es auf den Punkt und ich kann nur noch hinzufügen, und diese Perspektive, das Universum ist ein entwickelndes Universum. Und damit entwickeln sich auch die Perspektiven.
Ja, genau.
Das ist. Und jetzt hier, in jedem Augenblick, kann ich mich nach innen wenden, ich kann mich mehr in den Dialog wenden, ich kann die Außenwelt sehen. Ich bin immer in diesem Spiegelsaal, Silber findet auch das Bild eines Spiegelsaals, alles spiegelt sich unendlich miteinander in Perspektiven und nicht nur menschliches Bewusstsein, alles Bewusstsein.
Genau.
Also, ja.
Schön, vielleicht ist auch noch jemand zweiter in der Leitung, der sich hier mit einbringen möchte. Die Leitungen sind offen.
Hallo Tom, kannst du mich hören? Hier ist Johannes.
Hallo Johannes, ja.
In eurem tollen Gespräch wollte ich noch mal einfach eine Betonung setzen. Mit diesen ganzen Perspektiven, die ihr davon gesprochen habt, dass vielleicht eine neue Entdeckung der neuen Aufklärung ist, die Dynamik in dem Ganzen, dass wir einen Kosmos haben, ein Universum haben, was sich entwickelt. Und dass wir das mit immer im Hinterkopf haben sollen, wenn wir all das anschauen, dass die Dinge sich verändern, dass dieser Kosmos sich verändert, dass wir uns verändern. Und dass das vielleicht auch unsere Spiritualität ein bisschen mitverändert, dass was früher zu stark betont war, vielleicht als Statik, heute mit einer Dynamik auch leben muss. Und dass wir das brauchen, um zu sehen, was heute alles passiert.
Ich finde es ja absolut spannend, weil ich mich heute absichtlich zurückgehalten habe mit dieser dynamischen Perspektive, weil ich normalerweise immer der Advokat für diese evolutionäre Perspektive bin. Jetzt hat der Michael das schon vorher eingebracht, und jetzt hast du das noch einmal vorher eingebracht. Ich finde das ganz toll, und Michael, ich würde gern hören, was du dazu zu sagen hast.
Ich bin auch fasziniert von dem Gedanken der Perspektivität. Was ich noch einbringen möchte, ist, dass wir vielleicht noch ein Aspekt, wir haben durch diese Perspektivität ja eine enorme Freiheit und Befreiung bekommen. In dem Moment, wo ich sage, so wie ich die Welt sehe, ist sie, bin ich, und das ist ja erstmal das, was, so wie es erscheint, so wie ich die Welt sehe, so ist sie, und das hat ja etwas sehr Absolutistisches, und das hat über Jahrhunderte die Welt beherrscht, und mit dem Erkennen, dass andere Menschen auch Sichten auf die Welt haben, dass diese Sichten anders sind und dass es vielleicht sogar Unterschiede, auch Wertigkeiten gibt, dass man sagt, aha, diese Weltsicht könnte mehr Perspektiven beinhalten als eine andere und deswegen weiterentwickelt sein. damit hat sich eine enorme Befreiung stattgefunden, eine enorme Freiheit. Gleichzeitig aber auch natürlich Unsicherheit. Und was denn nun, wenn alle ihre Perspektiven haben, was ist es denn nun? Und hier kommt der Begriff der Objektivität wieder hin. Also die Vielfalt der Perspektiven ist das eine. Und dann ist aber die Frage, wie können wir uns, und Tom, du hast die Frage ja vorhin auch schon gestellt, wie können wir uns auf einem begrenzten Planeten mit begrenzten Ressourcen und Möglichkeiten, wie können wir uns arrangieren, wie können wir gut miteinander leben? Und hier müssen wir uns mit unseren Perspektiven konfrontieren, hier müssen wir uns austauschen und hier müssen wir auch zu Einigungen und Lösungen kommen. Und objektiv in diesem Sinne ist es, je mehr Menschen auf einen Sachverhalt schauen und übereinstimmen über diesen Sachverhalt, hat man eine Art von Objektivität. Und so können wir uns wieder auch in einem multiperspektivischen Universum eine Art von Sicherheit verschaffen. Nicht endgültige Sicherheiten und für alle Zeiten, Sicherheiten, die sich weiterentwickeln, aber doch letztlich zu Einigung kommen, zu Lösung kommen und zu Aussagen kommen wie eine demokratisch-freiheitliche Gesellschaft ist besser als ein autokrater Staat zum Beispiel. Das ist ja wichtig. Wenn wir nur in der Vielzahl der Perspektiven stecken bleiben, dann können wir zum Beispiel gar nicht entscheiden, ob das, was in Nordafrika jetzt passiert, etwas Besseres bringen kann oder nicht, oder einfach nur anders ist. Und das kommt in unserer Welt heute mehr und mehr zum Tragen, dass wir sagen, zum einen, wir wollen nie wieder zurück in die enge dogmatische Welt, wo irgendjemand sagt, ich sehe es so, also ist es so, da wollen wir nie wieder zurück. Aber gleichzeitig, was machen wir jetzt mit der Fülle dieser Perspektiven und wie können wir uns darüber verständigen, wie können wir uns darauf einigen und wie können wir uns miteinander zurechtfinden und gut miteinander leben hier auf dieser Welt.
Diese Unterscheidung, die du hier bringst, finde ich sehr grundlegend und wirklich auch sehr entscheidend, weil sie ist das Unterscheidungsmerkmal zwischen einem reinen Pluralismus und einer Entwicklungsperspektive. Und das, was der Johannes reingebracht hat, einfach wirklich zu sehen, dass sich diese Perspektiven entwickeln, kann man primär mal so sehen, und du hast es ja jetzt mit angedeutet, dass es einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr Perspektiven werden. Und das könnte fast so dieses Bild eben des Spiegelkabinetts annehmen, wo einfach am Schluss außer Spiegel nichts mehr ist, nur mehr die Spiegelung, die Spiegelung, die Spiegelung. Aber wie du meines Erachtens richtig angesprochen hast, es ist nicht nur ein Mehr an Perspektiven, sondern wenn man genauer hinschaut, und das ist die Entwicklungsperspektiven, die Perspektiven werden umfassender. Und umfassender heißt, dass hier auch etwas wie Objektivität eine Rolle spielt. Dass in dieser umfassenderen Perspektiven oder in den umfassenderen Perspektiven auch sich so etwas zeigt wie Wahrheit, wobei Wahrheit hier nicht was objektiv Vorgegebenes ist, sondern, jetzt wird es natürlich sehr philosophisch, aber ich sage es trotzdem mal so, etwas Co-Kreiertes. Es ist nicht allein vorgegeben, aber es ist auch nicht allein einfach nur konstruiert von uns. Es zeigt sich im Zusammenspiel zwischen beiden. Aber das ist eine Form von Objektivität. Und dann kann man sich auf was einigen, weil dann kann man sagen, das, was sichtbar wird, ist umfassender als das, was vorher war.
Ja, danke.
Wir haben noch Zeit für eine Frage. Falls jemand jetzt noch in der Leitung ist. Ansonsten hätte ich auch hier noch eine oder andere Frage, die uns per E-Mail erreicht hat. Dann würde ich einfach eine E-Mail-Frage hier stellen. Und diese E-Mail-Frage lautet: Sagt der Methodenpluralismus etwas dazu, dass es Perspektiven gibt, die etwas lediglich anschauen, registrieren wollen und Perspektiven, die handeln und verändern, die in Handel und Veränderung münden? Gibt es eine Gleichwertigkeit, Gleichgültigkeit zwischen Aktivsein und Passivsein? Haha. Jetzt gehe ich an dich weiter, Michael.
Das ist eben etwas, was aus der Innerlichkeit herauskommt.
Ja.
Das ist eine Sache der Intentionalität.
Ja.
Ja, also ob ich jetzt als wahrnehmendes Subjekt, ich schaue jetzt in den Garten, sagen wir mal, und bleibe in dieser Betrachtung, das kann ich machen. Ich kann in der distanzierenden Betrachtung bleiben und mir das vornehmen. Ich kann mich aber auch entscheiden und sagen, oh, ich sehe, da muss was aufgeräumt werden. Und dann handle ich. Und um das zu verstehen, muss ich wiederum verstehen, was macht ein Individuum aus, was macht Wille, was ist Intention, was ist Wille, was ist Intentionalität. Also das ist dann wieder eine Sache einer Innenperspektive in ein Individuum hinein oder auf ein Individuum hinein. Ist jemand zum Beispiel mehr extrovertiert oder introvertiert von seiner Persönlichkeitsstruktur? Ist jemand mehr distanziert dem Leben gegenüber oder involviert? Also und das ist dann eben etwas, was über die Methodik der Innenbetrachtung eines Menschen, der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen, klar werden kann.
Da habe ich, wenn ich da noch dazu fragen darf, weil da kommt natürlich eine Perspektive rein, die auch in unserer Arbeit von den Leiten Next einfach eine große Bedeutung hat. Weil wenn ich mich einfach, und du hast es ja mit angedeutet mit deinem Beispiel des Gartens, nicht nur den Garten als distanziert erlebe, sondern sehe, dass ich hier einerseits davon nicht getrennt bin, weil ich Teil des Ganzen bin, und andererseits, dass ich die Möglichkeit habe, Teil der Entwicklung des Ganzen zu sein. Einfach in diesem Erkennen, dass ich die Möglichkeit habe, zu verändern, bin ich auch gefragt, wie ich auf diese Erkenntnis reagiere. Das heißt, in dem Augenblick, in dem ich erkenne, ich kann hier ein aktiver Teil sein, kann ich nicht so tun, als würde ich das nicht sehen. Das heißt, hier kommt eine ethische Dimension rein, weil in dem Augenblick, in dem ich die Möglichkeit habe, Zukunft zu gestalten, muss ich mich die Frage stellen, lasse ich mich darauf ein oder nicht? Das heißt, hier kommt eine Dimension, die einfach aus der Erkenntnis heraus einen Anspruch auf Aktivität hat. Weil ich handeln kann, entsteht hier auch ein Imperativ zu handeln. Würdest du das so sehen?
Ja. Wenn Leben immer schon Leben in Beziehung ist, was ich zutiefst glaube, dann will dieses in Beziehung sein auch gelebt werden. Und dann sind mir die Lebewesen und auch überhaupt ja alles, was ich draußen sehe, nicht gleichgültig im Sinne von, das ist mir egal, sondern ich kümmere mich darum, dass es allen gut geht. Und das ist nicht etwas, das sehe ich genauso, das ist nicht etwas, was man sich aufoktroyieren muss, sondern das ist, wenn man in dieser Haltung ist, es ist einfach das Wesen des linken unteren Quadraten, wenn man so will. Und wenn die Schöpfung so aufgebaut ist, was ich glaube, dann ist das genau dieses Fließen zwischen immer wieder mal schauen, wie geht's mir, immer wieder mal schauen, wie geht's dir und was ist es? Also schon auch Distanz nehmen können, schon auch Abstand nehmen können, aber nicht um sich zu lösen, sondern um Strukturen und Aspekte und um Muster zu erkennen, die einem dann wieder helfen, in der Aktion was zu bewirken, was zu tun, was zu machen. Ja, absolut.
Schön, Michael. Wir sind schon über der Zeit. Ganz kurz möchte ich noch zurückkommen auf eure Tagung, die in Nürnberg stattfinden will. wird. Willst du da noch ein, zwei Worte zu sagen?
Ja, gerne. Wir freuen uns. Wir haben schon gute Anmeldungen. Also es wird eine sehr, sehr lebendige Tagung werden. Es gibt noch Plätze. Wir freuen uns noch auf weitere Gäste, die kommen mögen. Es ist für mich immer wieder eine Freude, auch mit Menschen zusammen zu sein, Menschen zu treffen, wie dich zum Beispiel auch, Tom, auf der Tagung, die man sonst nicht so oft sieht. Und einfach auch dieses Feiern mal und auch sich darüber freuen, dass man zusammen auf diesem Weg ist, zusammen auf diesem Weg unterwegs ist. Also diese Tagung wird auch, so wünschen wir uns, dass diese Perspektiven widerspiegeln. Zum einen geht es natürlich um Wissen, um wirklich auch Dinge kennenzulernen in Workshops, in Vorträgen. Dann aber auch, das ist ganz wichtig, sich in der Gemeinschaft zu spüren, dieses Miteinander, dieses Gefühl zu erleben. Schön, dass es euch gibt, schön, dass es mich gibt, schön, dass wir zusammen auf diesem Weg sein können, auch mit allen Unterschieden und Spannungen, die es vielleicht auch gibt. Und aber gleichzeitig auch für sich selbst etwas mitzunehmen, etwas von sich einzubringen in die Gemeinschaft und für sich selber mitzubekommen, um dann eben auch ein Stück weit wieder mehr im Alltag aktiv und handelnd unterwegs sein zu können.
Michael, danke. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank auch für das spannende Gespräch. Und ich hoffe, wir werden das in der einen oder anderen Form mal auch wiederholen können. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Tom, ich danke dir und der Enlighten Next Gemeinschaft. Ihr macht eine tolle Arbeit und toi, toi, toi. Ich freue mich auch damit, von der Partie sein zu können und wünsche allen alles Gute.